Das ist Eskaliert at Home, deine ganz persönliche Standleitung in das Wohnzimmer unserer Gäste. Wie gehen unsere Gäste mit dieser nie dagewesenen Situation um? Wie arbeitet Münster und wie kommuniziert Münster? Und welche Rolle spielt die Digitalisierung? Das erfahrt ihr nur hier bei uns. Lieber Gott,
ja, gut.
Kai Heddergott, herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, und da soll einer sagen, Technik können wir nicht, ne?
Ja, von wegen.
Ja, aus einem professionellen YouTuber-Studio.
Ja, ich habe auch bei Twitter gesehen, Alter, du hast ganz schön viel Technik, um da ordentlich auszuleuchten, ne?
Naja, weil ich aktuell, und das ist dann der aktuellen Situation geschuldet, mich hier in meinem Homeoffice, was ich sowieso nutze, jetzt noch ein bisschen mehr aufhalten muss, weil mein Seminargeschäft gerade mächtig ins Digitale shiftet und ich heute zum Beispiel den zweiten von zwei Tagen hinter mich gebracht habe, den ich eigentlich mit 6 Teilnehmern in Köln verbringen sollte, zum Thema Online-PR. Ja, und das waren gestern 6 und heute 7 Stunden, die ich dann vor meiner Kamera gesessen habe und den Leuten dann im Seminar das Thema näher gebracht habe. Und dann muss das ja auch gut aussehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Jackett passt, Licht auch. Das heißt, da hat sich eigentlich gar nichts vom Inhalt geändert, ne? Du warst einfach nur nicht vor Ort.
Im Prinzip ja. Natürlich fehlt dann, und das sind jetzt Sachen, die diejenigen, die früher keine Videokonferenzen und keine Online-Meetings und keine Online-Seminare gemacht haben oder auch noch keine Webinare ausgerichtet haben, die lernen jetzt nochmal einiges neu. Denen fehlt natürlich diese Interaktionsebene mit direktem Gesichtskontakt, Blickkontakt, das Bewegen des Körpers im Raum, das Zuwenden auf die Teilnehmer. Wenn die ihr Video halten, hast du selber auch kein Feedback, wie dann deine Frage, dein Satz ankommt. Ich kenne das schon, ich habe auch schon Webinare mit 50, 60 Leuten gemacht, die dann allerdings nur per Chat dabei geschaltet waren. Und die Lernkurve ist aktuell bei vielen verdammt steil. Jetzt könnte man fast einen zynischen Satz sagen, die ist mindestens so steil wie die Zunahme der Krankheitsfälle. Also,
Ich habe auch dran gedacht, ja.
Es gibt einen Arbeitsbereich, da tut das sogar ein bisschen weh, wie schnell die das lernen müssen. Obwohl die normalerweise mit Lernen sehr viel zu tun haben, nur auf der anderen Seite des Tisches, und das sind die Lehrer.
Ja.
Disclaimer nach draußen, ich bin Lehrerkind und ich will jetzt kein Lehrerbashing betreiben. Die Schulen merken jetzt gerade und auch die Kultusministerien, wo sie Aktionspotenzial haben liegen lassen in den letzten Jahren. Und wie sie jetzt nachziehen müssen, weil einfach die Sachlage sie jetzt kneift. Und dann können auch solche Regularien wie Datenschutz in der pragmatischen Handlungsweise unter Umständen echt ein Hindernis sein. Also so eine Plattform wie Zoom, die aktuell alle nutzen, weil sie einfach echt fluffig funktioniert, schnell sich vermittelt, die dürfen die eigentlich gar nicht benutzen. Ich finde, und da kommen wir bestimmt noch mal zu in den nächsten Minuten, dass die Nummer, die uns gerade alle packt, uns auch ein bisschen auf links ziehen wird, auch im Guten. Und auf einmal merken Schulleiter, dass die als gut verbeamtete Staatsdiener auch mal Pragmatismus eigentlich ansetzen sollten, ihren Ermessensspielraum wahrnehmen sollten, sagen sollten, wer kann mir denn was? Wer setzt mich denn vor die Tür, wenn ich jetzt sage, in der nächsten Phase setzen wir sowas wie Zoom ein, nicht irgendwas staatlich gefördertes, oder ich habe noch ein Problem mit Jitsi.org, weil es nicht so fluffig läuft. Meine Mädels müssen jetzt unterrichten. Ja, und da wünsche ich mir, dass man da so ein bisschen jetzt dran lernt, das Bullshit-Bingo-Buzzword Agilität auf einmal zu leben, und ich denke mal, das geht ganz gut los.
Ja, wie ist denn momentan so die Stimmung bei den Teilnehmern aus den Unternehmen, mit denen du so sprichst?
Höchst unterschiedlich. Es kommt sehr auf die Branche an. Bist du in der Eventbranche, bist du vom ersten Tag der Krise an gekniffen gewesen, weil die Absagen von Veranstaltungen die natürlich massiv sofort getroffen haben. Ich hatte heute eine Teilnehmerin aus dem Bereich Logistik, da geht es auch um Seekontainer, Umschlagplätze. Die sind erstmal mal total wichtig, die werden noch mehr zum Backbone unserer Wirtschaft. Die müssen nur ihre Prozesse anpacken, wenn es darum geht, wie gehe ich mit einem Seekontainer aus China um. Ihre Kommunikationsarbeit müssen sie natürlich weiterhin betreiben. Und die Stimmung ist so durchmischt. Das waren heute alles Berufskommunikatoren. Die sehen natürlich jetzt auch noch mal eine Chance, die Unternehmensgeschichte noch mal ein bisschen anders zu präsentieren, zu erzählen. da war ein Teilnehmer, der hat demnächst seine Bilanzpressekonferenz und die wird auf jeden Fall in die Corona-Zeit reinfallen. Der hat natürlich auch überlegt, kann ich vielleicht meine Pressekonferenz mit Medienvertretern genauso machen, wie wir heute das Seminar machen. Also die Learnings, die sehen die im Vordergrund und wir haben innerhalb von einer Woche einen Präsenzkurs auf online umgestellt beim Anbieter, der explizit bislang auf Präsenz gesetzt hat, weil sich eben Inhalte damit anders vermitteln. Für den Anbieter waren wir heute und gestern Pilot und es kam so gut an, dass jetzt die Lösung gefunden wurde. Ja. Ich denke mal, da gibt es ein Momentum, was positiv wirkt und was natürlich die tatsächlichen wirtschaftlichen Nöte nicht wirklich wird überdecken können komplett.
So, du kommst ja nun mal aus der Kommunikation. Ich als Laie, was ist so das größte, der größte Fehler, den ich aktuell als Unternehmen machen kann?
Nicht zu kommunizieren.
Nicht zu kommunizieren?
Ja, und wir kennen Watzlawick, ne? Wir können nicht kommunizieren. Ja. Und das sollte man auch machen. Mein E-Mail-Postfach war eine Woche lang jungfräulich unberührt. Da konnte ich mitbekommen, dass die Unternehmen mit sich selber zu tun hatten. Die mussten ihre Prozesse umstellen. Während wir uns wahrscheinlich in Messengern, in irgendwelchen Ad-Hoc-Videokonferenzen oder Konferenzcalls, wir drei uns wahrscheinlich sofort zusammengefunkt hätten in so einer Situation, mussten die erstmal doppelt lernen, sich nach Hause zu verlegen, technische Notwendigkeiten zu klären und auch Möglichkeiten einzuräumen, auch die Arbeitsprozesse neu zu definieren. Und dann auch noch die Tools kennenzulernen. Und da war dann mal so ad hoc zwischendurch eine Mail rauszuhauen, echt nicht die erste Prio. Kann ich aber auch nachvollziehen. Ich habe aber auch nach wie vor Kunden, die sind komplett abgetaucht. Und ich habe einige Kunden, denen habe ich mitgeteilt, ihr werdet mir nächste Woche den Termin absagen. Sind Sie wirklich der Meinung? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich weiß nicht, auf welchem Planeten Sie leben, aber ich habe ein paar Informationen zusammengesucht und die geben sich jeden Tag in den Medien. Und wir können die Sache im Mai nicht stattfinden lassen. Bis Sommer ist die Nummer durch. Ich habe eben noch einen Tweet abgesetzt, 2020 ist das erste Jahr, das im März durch ist. Hat irgendjemand schon mal ein Fondue aufgebaut? Also
ich habe einen Ofenkäse heute gekauft, also geht in die richtige Richtung. Ja.
Und in der Realität anzukommen, die sich ganz komisch präsentiert, weil man sie nicht riechen, schmecken, hören kann, das ist je nachdem, wie man in gut gesettelten Prozessen, die einen in Sicherheit wähnen, dann ist das schwerer, wenn das da so der Fall ist. Für digitale Nomaden und mobile Arbeiter und digitale Arbeiter ist das jetzt nichts Neues. Und jetzt ist die Frage, was können wir dann dazu beitragen, dass die Kiste weiter am Laufen gehalten wird, die jetzt Gesellschaft und Wirtschaft heißt. Ich habe einen befreundeten Lehrer aus Flensburg mit ein paar Kollegen zusammengebracht. Wir haben eine Zoom-Session gemacht. Heute kriege ich eine WhatsApp-Nachricht von ihm. Ich habe heute meine erste Unterrichtsstunde mit 7 Schülern auf Zoom gemacht. Läuft wunderbar. Danke für die Einweisung. Ich habe einen Geschäftsführer einer Kreishandwerkerschaft, der seinen 100 Mitarbeitern das Thema Kurzarbeit in einer direkten Videobotschaft verklickern musste und auch wollte, einen Tipp gegeben, wie er das per Livestreaming machen kann, ohne dass der Link von außen abgreifbar ist. Und komme zu der Erkenntnis, auch wir Digitalfuzzis können einen Beitrag leisten. Ich komme aber zu einer anderen Erkenntnis. Wir alle sind derzeit systemrelevant. Wenn wir nicht ineinander haken, fahren wir die Kiste vor die Wand. Und ich habe das Gefühl, in nur 1,5 Wochen ein 83-Millionen-Volk auf Null zu fahren und trotzdem in den Gemeinsinn zu bringen, so ganz schlecht hat das nicht geklappt.
Nee.
Und wenn wir das Gefühl in die Phase danach mitnehmen, die sowieso völlig anders sein wird als vorher, dann haben wir verdammt was geschafft. Und viele merken jetzt, dass das Digitale uns echt verbinden kann und uns hilft. Ich habe vorhin einen so geilen Sticker von meiner Mutter im Facebook Messenger Chat bekommen, wo sie sagt, komm, mach erstmal keine Gedanken, ruf mal morgen an, mach erstmal deine ganzen Livestreams fertig. Ja, könnte ich sie knutschen für. Die ist 83.
Ja, sehen wir mal, so kann es gehen.
Ja, die Theorie habe ich aber auch aufgestellt, das hatte ich, glaube ich, auch schon jetzt im vorangegangenen Podcast gesagt, dass ich glaube, dass diese Krise einfach dazu führt, dass wir jetzt auch mehr und mehr diese, in Anführungszeichen, amerikanische Mentalität hier haben, die, nach Trial and Error, wir probieren jetzt halt einfach aus und es muss jetzt halt schnell was passieren. Das heißt, die Unternehmen sind einfach jetzt gezwungen, da gezielten Aktionismus zu betreiben und dementsprechend auch sich auf die Gegebenheiten einzustellen. Also von dem her denke ich, dass es vielleicht gerade so in dem Bereich Digitalisierung einfach zu so einem Umdenken kommt, oder? Also das ist ja eigentlich das, was du auch gesagt hast, Kai.
Es ist gar keine Zeit zum Nachdenken, es ist eine Zeit zum Handeln. Und ja. Du hast gerade gesagt, amerikanische Methode. Was das pragmatische Anpacken geht, ja. Wenn ich gerade angucke, wie in Amerika generell vorgegangen wird, bin ich ganz froh, dass wir hier eine gute Mischung fahren. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Die Kiste wird für einige echt noch übel ausgehen und das ist vor allem der angloamerikanische Raum aufgrund der politischen Rahmenbedingungen. Zum einen, dass die einen sich auf der Insel abgekoppelt haben von dem, was man EU nennt. Und der andere, ja, was soll man dazu noch sagen, das ist eigentlich keines Wortes mehr wert. Das wird natürlich auch unsere exportorientierte Wirtschaft treffen, ganz massiv. Und wenn wir uns jetzt wieder als Wissensgesellschaft, die ohne Rohstoffe auskommen muss, hier in Deutschland, verstehen, dann können wir durchaus eine Chance haben. Wenn der Staat es hinbekommt, uns auch noch mit dem Rettungsschirm noch einigermaßen abzufedern, wir werden alle Einbußen haben, dann kann das klappen. Und wenn der Digitalisierungsschub sich nachhaltig dann auch auswirkt, dann machen wir einen größeren Sprung 2020, trotz der ganzen Krisensituation, als wir uns vorher ausgemalt haben. Ich denke jetzt mal an den Kollegen Sebastian Köffer, der ja auch in meinen Barcamps gerne immer eine Session macht, Digitalisierung mal optimistisch. Dass wir nicht nur über die negativen Seiten der KI und sowas sprechen, sondern was kann das alles leisten? Wir sehen es gerade.
Ja. Jetzt haben wir in den letzten Sessions immer mal wieder über die Paywall gesprochen und Kai, der Rächer Heddergott, hat wieder zugeschlagen. Zum einen ging es los mit der WN, dann ging es weiter mit Stern.de. Was war denn da los?
Da habe ich jetzt eine zweigeteilte Geschichte. Aber in meinem eigenen Körper, da schlagen zwei Herzen und ich habe auch noch als Ehefrau die stellvertretende Landesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes Nordrhein-Westfalen und ich habe im Prinzip, also ich sage das mal kurz wieder, das personelle Setting hier ist, weil man muss das Thema aus zwei Seiten sehen, was ich da angetickt habe. Mich hat ein bisschen genervt, das hat mich schon mal genervt an anderen Lagen, dass Verlage in einer allzu plumpen Weise ein Event auf Facebook anteasern mit Meldungen und das sind dann Facebook-Posts, die dann zu Artikeln führen, die hinter einer Paywall liegen. Dass ein Journalismus Geld verdienen soll, damit eine Redaktion am Laufen gehalten wird, dass die Kollegen Geld verdienen sollen, die Journalisten, also meine Gewerkschaftskollegen im DJV, völlig unbenommen. Bloß je reißerischer zu einem total relevanten Thema wie Corona eine Überschrift ist, die mich dann an einen Paywall führt und mich da abprallen lässt, da kann man durchaus schon auch gesellschaftliche Relevanz und Verantwortung auch von dem Wirtschaftsunternehmen namens Verlag mal diskutieren. Und ich habe einfach der WN auf dem Tweet gesagt, ey Kollegen, den Artikel jetzt so anzuteasern und dann geht nicht. Ja, gab kurz auf Facebook auch nochmal eine kurze Diskussion, hat sich auch noch ein Kollege von der NOZ aus Osnabrück eingeschaltet, genau das Argument gebracht mit dem, wir müssen auch von was leben. Ein Hörfunkkollege hat gesagt, uns brechen gerade die Hörfunkspots massiv weg, weil der Mittelstand nicht mehr investiert, und zwar sehr schnell nicht mehr investiert. Das sehe ich alles. Und schwupps war aber dann nach einer halben Stunde der Beitrag, um den es ging, freigegeben.
Sehr gut.
Ich gucke eben in meinen Facebook-Stream und sehe, dass mittlerweile eine Messenger-Lösung von der WN mit dem Live-Blog angeteasert wird. Man kann natürlich auch dieses 30 Tage kostenlos Abo dann schnell abonnieren. Ja, das geht auch. Hat der Spiegel jetzt auch ganz gut auf den Weg gebracht in der Krise. Aber wenn man das ein bisschen das Geschmack hat, ey Leute, wir wollen aber eigentlich euch längerfristig am Abo festhalten, das wirkt so komisch. Ja, da habe ich mal kurz mehr Luft verschafft, hat aber zu einem Ergebnis geführt und
ja, so macht man das. Ja, fand ich auch schön. Ja, Daniel, du sagtest ja auch gerade, YouTube achtet da jetzt auch penibel drauf, ob das Wort Corona, Covid-19 überhaupt noch in den Titeln auftaucht, und das ist auch verboten, sagtest du.
Ja, verboten nicht, aber es ist wohl so, dass der Sprachalgorithmus, der dann auch die Sprache quasi analysiert, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich, also ich habe es jetzt von einigen YouTubern halt mitbekommen, dass da wohl sofort ein Signal bei YouTube erscheint, dass diese Videos dann nicht mehr monetarisiert werden, wegen eben Panikmacher, ne? Also dass die da vorwirken. Genauso wie eben die Tatsache, dass die Streams beispielsweise alle nur noch auf 720p als Standard ausgeliefert werden, gerade um halt einfach auch die Internetbelastung möglichst niedrig zu halten. Da ziehen ja alle anderen Streamer jetzt quasi auch nach. Aber Kai, wie hat sich denn jetzt so dein Alltag verändert? Merkst du das irgendwie jetzt auch bei deinen Kunden, dass sie irgendwie deine Dienstleistung nicht mehr in Anspruch nehmen wollen? Und wie gehst du damit um?
Nee, es dreht sich gerade und zwar ziemlich fix. Also gerade meine Seminare shiften jetzt Richtung Online. Und die Leute lernen jetzt eben sehr schnell mit diesen Tools umzugehen, sich darauf einzulassen. Ich habe da nochmal auch so einen kleinen Methodikblock drin und reflektiere mit dem, was machen wir hier gerade, wie gehen wir damit um, wie sollten sie sich verhalten in dieser neuen Online-Situation. Und dann funktioniert das ganz gut. Also wenn ich jetzt irgendwie an der Börse spekulieren würde, würde ich mir gerade Zoom-Aktien holen, weil das Tool ganz gut durch die Decke geht. Also die Leute springen jetzt schnell drauf, weil sie müssen. Das ist eine ganz gute Triebfeder. Und ich gehe so ein bisschen gar nicht so unentspannt in die nächsten Monate, weil tatsächlich, ich habe heute eine Anfrage gehabt für ein Seminar, das shiften wir jetzt Richtung Online. Da unterstütze ich eine freiwilligen Einrichtung in Hessen, die natürlich jetzt auch gefordert sind, weil sie Menschen helfen. Und natürlich unterstütze ich das gerne, die dann digital fähig zu machen, damit die ihre Dienstleistungen noch ein bisschen besser in ihrer Online-Kommunikation adressieren können. Ich merke an anderen Stellen, wie eng das Nadelöhr der globalisierten Wirtschaft geworden ist. Und das merkt man hier vor Ort. Durch die ganzen Lieferketten und Abhängigkeiten haben wir jetzt, wo alles stilllegt, echt ein Problem. Und das spiegelt sich auch nochmal dann wieder, wenn man überlegt, was muss denn erhalten bleiben? Neben den Krankenhäusern, neben den Busverbindungen mit den Busfahrern und den Kassiererinnen. DHL-Boten zum Beispiel, die uns jetzt alle das bringen, was wir brauchen zum Arbeiten. Die arbeiten auch an der ersten Front. Und ich habe mit meinem Boten letzte Woche gesprochen. Der hat dann schon gar nicht mehr das Ding zum Unterschreiben rübergegeben, sondern hat selber unterschrieben, damit das dann flatten the curve entspricht. Und der hat gesagt, wenn jetzt einer von uns in der Schicht positiv getestet wird, dann sind alle in Quarantäne. Dann fallen 100 Zulieferer aus. Und dann haben wir in der Krise ein doppeltes Problem. Und ich hoffe, dass all diese das Sichtbarmachen von Abhängigkeiten, wie eng auf Naht wir genäht sind, uns ein bisschen wach werden lässt. Unternehmen, die nach einer Woche, also noch in keiner ganzen Woche, ihre Mitarbeiter entlassen, weil sie sagen, Liquidität fehlt und noch nicht mal abwarten, dass die amtlichen Verfügungen greifen, so dass man auch nochmal gegenüber Versicherungen oder dem Staat was geltend machen kann, sondern die sofort in Panik verfallen. Habe ich begrenzt Verständnis für und ich sehe die wirtschaftlichen Nöte und ich sehe auch Liquiditätsthematiken. Aber da sind sich jetzt manche selbst näher als ihren Mitarbeitern und das finde ich schwierig. Vielleicht haben wir gerade auch eine Art von Filtereffekt durch die Krise in Richtung Wirtschaftsunternehmen, was leider Gottes dann aber die Mitarbeiter und deren Familien trifft. Und das ist das Negative, was ich dabei sehe. Aber die, die nicht richtig wirtschaften konnten, ja, die spüren es natürlich als Erste. Und manche von denen sind die Ersten gewesen, die gesagt haben, ihr müsst mir jetzt helfen. Ah, schwierig.
Ja.
Aber wie gesagt, ich gucke ja positiv nach vorne.
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja ein sehr gut informierter Mensch. Was glaubst du, wenn so das, was du jetzt so bisher aufgeschnappt hast, gelesen hast, wie wird es danach sein? Weil wir auch nicht wissen, wann was heißt und wann ist danach. Aber was glaubst du, wie es sich entwickeln könnte?
Ich bin kein Sozialromantiker, der sagt, wir haben uns auf uns selbst besonnen und der Gemeinsame ist ein Neuer. Es werden sich auch wieder die üblichen Mechanismen bahnbrechen, ein Stück weit. Aber die Rahmenbedingungen werden sich verändern. Wir gucken mehr aufeinander, wir stellen Sachen anders in Frage und wir haben Wertigkeiten wahrscheinlich neu aufgesetzt und erkannt für Sachen, die wir als gegeben wahrgenommen haben. Stichwort Gesundheitsversorgung. Stichwort Absicherung auch von Arbeitnehmern. Also da werden wir auf jeden Fall, glaube ich, noch einen Blick drauf werfen. Zweite Frage ist, bis wann sind wir jetzt in der akuten Phase und wie lange wird uns das Thema packen? Ich nehme mal den Herrn Drosten, unseren Chef-Virologen in Deutschland, beim Wort.
Ja, Fußball Trost im März, der uns Trost spendet.
Ja, genau. Fußball im März 2021. Wer es glaubt, das ist so seine Prognose. Meine Prognose war schon sehr früh. Wir werden mindestens bis Ende Mai damit zu tun haben. Ich habe also einigen Kunden abgesagt, bevor die mir abgesagt haben. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemand aus einer Bildungseinrichtung, der sagte, wenn wir im Juli dann wieder Präsenzunterricht haben, dann habe ich gesagt, du wirst im Juli keinen Präsenzunterricht haben.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass wir bis in den Zeitraum Sommerferien hinein noch uns mit Beschränkungen auseinandersetzen. Die werden vielleicht ein bisschen gelockert im Mai. Dann stecken wir mal kurz den Kopf aus der Deckung im Sommer und gucken dann mal, wie die Entwicklung Richtung Herbst sein wird. Wir sind durch die Nummer noch nicht durch. Wir werden 2020 weiterhin mit Einschränkungen rechnen müssen. Das ist nicht mit dem willkürlichen Datum Ende der Osterferien geregelt. Das ist erstmal ein Nothilfedatum gewesen. Und man konnte das nicht anders machen, als in einer Salamitaktik die Beschränkung uns aufzubürden. Stellt ihr vor, oder stellt euch vor, wir hätten von jetzt auf gleich einen 83 Millionen Folge auf null gefahren.
Ja.
Ey, da hättest du eine Folge von The Walking Dead daneben packen können, das wäre Mord und Totschlag gewesen.
Ja.
Also, wir kriegen das aber ganz gut hin, finde ich. Wir kriegen das einigermaßen hin.
Definitiv. Ja, das stimmt. Absolut. Also, bevor wir mal privat auch nochmal nachfragen, wie es bei dir gerade so läuft, nochmal eine Frage. Wie informierst du dich denn? Erzähl doch mal, wie. Ich finde das immer so faszinierend, dass du immer so, so up to date bist. Vielleicht gibst du einfach mal an uns und an die Zuhörer mal Tipps, wie so deine Strategie ist, wie du so an die ganze Sache rangehst, um deine ganzen umfassenden Informationen einzuholen. Ich finde das sehr spannend.
Ich kann das gar nicht beschreiben, was ich da eigentlich treibe. Also, ich habe mir ein Set an Quellen, die zum Teil auch von der generellen Ausrichtung widersprechen, zurechtgelegt. Ich lese am Samstag die Taz, am Sonntag die FAZ, jeden Wochentag die SZ. Ich gucke natürlich an, was die Bild online macht, was der Spiegel macht und die Tagesschau. So. Und der WDR. Das ist jetzt ein bisschen öffentlich-rechtlich lastig und traditionelle Medien. Ich gucke aber auch, was zwischendurch aufpoppt in Social Media. Hab mir aber so ein Filterset an Glaubwürdigkeitskriterien eingerichtet. Ich springe vor allem nicht auf das Sensationelle sofort drauf. Die Sensation reicht, die wir gerade haben. Das muss nicht auch noch verkauft werden. Und dann gucke ich natürlich, wie man das als Journalist oder wenn man journalistisch gearbeitet hat, gelernt hat, zwei, am besten drei Quellen an. Zahlen hinterfrage ich. Ich habe ja auch mal in einem Forschungsinstitut gearbeitet, wo wir Medienstudien auch untersucht und auch selber angestellt haben. Ich gucke mir erstmal auch die Methodik an. Das lässt sich eigentlich ganz schnell bewerkstelligen. Und kurze Videoinformationen, die irgendwie durch soziale Netzwerke geistern und hast du schon gesehen, von Quellen, die ich gar nicht kenne, die haben gar keine Chance bei mir. Das Gegenprüfen und das permanente Infragestellen, kann das denn sein, ist ganz wichtig. Und dann kommt man meiner Meinung nach zu Schlüssen und auch ein bisschen schlau verknüpfen. Wenn mir eine Bildungseinrichtung aus dem Bereich der Ordnungskräfte mitteilt, wir machen bis September erstmal keine Fortbildung, dann leite ich daraus ab, die Polizei brauchen wir für die Situation, die wir gerade haben, an anderer Stelle. Und das ist überhaupt nicht sensationell. Das ist eine sachliche Feststellung. Ja, und dann weiß ich, ja, dann gehen ja schon mal diese Behörden davon aus, dass wir den Sommer schon mal abhaken können. So, und solche Schlüsse sind das dann.
Okay.
Also ein gut austariertes Netz von Informationen und einige schließe ich komplett aus. Russia Today ist für mich keine Informationsquelle.
Ja. Da apropos Informationsquelle, da wollte ich nochmal eure persönliche Meinung zu haben. Auf der FAZ-Seite habe ich einen Artikel gelesen zum Thema Durchschnittsabitur. Schüler starten Petition zur Absage aller Prüfungen. Ich weiß nicht, wer das von euch mitgekriegt hat. Kai, du ja bestimmt. Weiß nicht, Simon. Da geht es auf jeden Fall darum, dass die Schüler dieses Jahr keine Abiturprüfungen nationalweit machen sollen und stattdessen bekommen sie alle ein Durchschnittsabitur. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Weil ich, also die Überschrift fand ich schon top, aber das, was in den sozialen Medien da an Kommentaren darunter stand, das war einfach wirklich göttlich, sich das 20 Minuten lang durchzulesen. So. Aber ich möchte mal so einfach eure Meinung dazu hören.
Was heißt denn Durchschnitt? Durchschnitt heißt einfach, was ist 3, 4?
Ja, alle
was?
Schüler kriegen, ja, alle Schüler kriegen wahrscheinlich einen 2,7er, 2,8er, 2,9er, 3,0er Schnitt. Und ja, okay, müssen keine
für viele
schreiben.
Ist das ein Segen, ne? Manche werden nicht durchgekommen. Die anderen, die ganze Zeit geackert haben, denken sich, das ist doch nicht euer Ernst.
Man könnte auch vielleicht dann mal so vermuten, naja, dann entspricht das auch den tatsächlichen Leistungen und nicht den politisch gewollten 2,0er, 1, noch was Abis. Aber wo ist das Problem? Wir haben es jetzt Klausuren geschrieben, wir hätten noch eine Abschlussklausur geschrieben. Okay, ich selber habe bei einer meiner mündlichen Prüfungen meinen Abischnitt noch um 3 Zehntelpunkte nach oben gezogen, aber nicht großartig verändert. Die Frage stellt sich für mich ganz anders. Die werden danach Sommerferien haben. Die werden an keine Uni kommen können danach, weil die noch zu sein werden. Die werden auch nicht Work and Travel machen können, weil erstmal gibt's Reisebeschränkungen.
Nicht nach Australien?
Nee,
oh, ist doch jeder.
Warum kann man nicht noch im Sommer einfach später die Prüfung stattfinden lassen? Dann gibt es dieses Jahr eben nicht 6 Wochen Ferien, die sie danach sowieso nicht mehr hätten, weil sie nicht mehr in der Schule sind. Und Entschuldigung, es geht nicht in Richtung Lehrerbashing, sondern das sind in einer gewissen Zahl verbeamtete Mitarbeiter, da kann ganz schnell die gesetzliche Regelung sagen, ihre Arbeitszeit beträgt jetzt folgende Stundenzahl pro Woche und sie müssen jetzt auch im Juli noch ihr die Prüfung abnehmen. Ihren Urlaub können sie sowieso nicht wahrnehmen, weil ihr Reiseziel ist gar nicht bereisbar. Warum verschieben wir es nicht einfach? Diese Fixierung, und da ist diese Nicht-Agilität noch zu spüren, diese Fixierung auf das eigentlich gedachte Datum ist der völlig falsche Weg. Die pragmatische Lösung ist, wir lassen uns Zeit, lassen die noch die Klausur machen, dann machen wir das eben in drei Schüben. In meiner WhatsApp-Gruppe eben aus meiner Heimatstadt Flensburg, wo mein befreundeter Lehrer auch mit drin ist, der sagte, wir kriegen das wunderbar hin. Dann haben wir eben nur 5 Schüler in einem Raum, die ganze Schule besetzt und das an 2, 3 Tagen und kriegen die Prüfung hin. Wo ist das Problem?
Wie geht denn ein Flensburger jetzt mit dieser Kontaktsperre eigentlich um? Wie sieht es denn bei dir privat aus, Kai? Wie hast du dich dann eingerichtet?
Neben ausreichend Licht.
Ich sitze da, wo ich jeden Tag sitze und arbeite. Ich mich ganz persönlich mit ein paar Lampen mehr, weil ich jetzt öfter vor einer Kamera sitze. Ich habe mich überhaupt nicht verändert.
Ja, im Off sagtest du gerade noch, der Greenscreen
kommt. Du bist ganz anders jetzt. Du hast dich verändert. Nach unserer letzten Aufnahme, du hast richtig Allüren, wenn man das jetzt so sieht hier.
Was habe ich Allüren? Meine Teilnehmer haben es verdient, dass ich nicht, warte mal, ich muss mal gleich mal die Lampe ausmachen, hier irgendwie so ein Halbschattengesicht habe. Also, wie sehe ich denn da aus? Das geht doch nicht.
Ja, ja, so wie wir.
Da oben ist jetzt, ja, so wie ihr da, genau.
Bei mir hängt Surfboard,
bei ihm ist es so Kletterdinger. Lichtfeld. Hinter mir steht ein kleiner Strahler, der dann den Schatten hier absoften soll, der sonst, das geht ja noch.
Nee, der zeigt deine Schokoladenseite und deine wunderschönen Bankknochen.
Nein, also wenn es jetzt wirklich dann, ich habe morgen zum Beispiel noch einen Livestream, wo ich das für die Kulturakademie Münsterland Kulturschaffenden nochmal so die Perspektive aufzeigen soll, was könnt ihr jetzt mit digitalen Mitteln machen? So wie Jan Löchel jetzt gerade, der Musiker, jeden Abend aus dem Wald ein Live-Konzert per Insta-Video macht. Finde ich cool. Also was können die tun? Und das muss ich dann richtig präsentieren, das kann ich nicht aus irgendeinem dunklen Loch machen. Und Allüren, leckt mich doch am Fuß. Also, was ich mir bestellt habe, gab es noch bei Pearl, weil bei Amazon gibt es das bis zum 20. April nicht mehr. Ist der Greenscreen, also so ein Tuch von 3x4 Meter Größe, dass man auch mal vielleicht ein bisschen was tricky hinten einblenden kann. Da merkt man übrigens gerade, was überall gerade passiert. Du kriegst einige Mikros nicht mehr, einige Mischpulte nicht mehr, du kriegst den Greenscreen nicht mehr.
Du kriegst keine Hanteln mehr, keine Terrabänder mehr.
Ja, genau, ja.
Kein Klopapier, Entschuldigung, muss das sein.
Wenn einer von euch beiden zufällig ein Mikro-HDMI-Kabel übrig hat, dann würde ich es mir heute Abend noch holen, weil das fehlt mir jetzt aktuell.
Also eins hätte ich für 10 Euro, 2 für 100 Euro. Ja,
genau, Kriegsgewinnler.
Ja. Ja, schön. Ja, aber wie sieht dann dein Privatleben aus? Sag doch mal, wie gehst du denn jetzt so damit um? Was stellst du fest? Erzähl doch mal eine Schote aus deinem Alltag, was weiß ich, Nahrungsmittelbeschaffung, was gibt's da noch mal so zu berichten? Und wie gesagt,
nix. Nein, nix. Ich bin seit 9. März zu Hause und arbeite vornehmlich hier zu Hause. Ich gehe einmal die Woche einkaufen, vielleicht weniger, wo ich dann sonst für jeden Quatsch nochmal losgelaufen wäre. Ich muss die Läden also auch nicht voll machen. Wer weiß, vielleicht habe ich es und gebe es weiter, will ich aber auch den anderen nicht antun. Also die Verantwortung hat man ja auch. Gehe einmal die Woche einkaufen. Mein Regal ist ganz normal gefüllt. Wir kochen frischer und öfter, mehr als vorher vielleicht, ja. Aber meine Frau muss auch gut was tun als Journalistin. Und so gesehen ist nichts anderes. Was das Private angeht, ich bin 450 Kilometer von meinen Eltern entfernt, wenn die in einem Bundesland leben, in das es eine touristische Einreisesperre gibt. Ich würde hinkommen, weil es meine Eltern sind. Aber was machst du mit einem Vater, der aufgrund des Alters mit 86 Risikopatient ist oder Risikogruppe und einer 83-jährigen Mutter? Du fragst, wie ist das bei euch? Meine Mutter liebt es sowieso, um morgens um 7 Uhr einkaufen zu fahren. Grüner Haken. Mein Vater bleibt jetzt sowieso gesundheitsbedingt eher zu Hause. Grüner Haken. Die Haushaltshilfe kommt dann, die wohnt über 2 Ebenen, im Keller rein, sagt, guten Tag, ich putze schon mal los. Das Geld liegt auf dem Küchentisch. Wenn sie zusammen Tee trinken, stehen sie 2 Meter auseinander und die nimmt sich, ohne dass sie sich berühren, das Geld vom Tisch. Das hat meine Mutter ohne Panikmache am zweiten Tag der Beschränkung von sich aus umgesetzt. Und da mache ich dann großen grünen Haken und denke mir, die kriegen das ganz gut hin. Die haben auch eine Nachbarin, die sie zur Not versorgen würde. So, und wie halte ich den Kontakt mit meiner Mutter? Habe ich schon gesagt, Facebook Messenger. Also die private Flanke ist deswegen entspannt, weil ich mir da keine Sorgen mache. Und so stelle ich für mich persönlich fest, ja, um mich herum ist es jetzt hier, da wo ich sitze, sonntäglich ruhig, auch an einem Dienstag. Ansonsten, ja, privat nicht so viel anders.
Ja, das reicht auch. Ich würde sagen, Hashtag unser Dank, um es vielleicht mit deinen Worten zu sagen. Danke für deine Zeit. Ja, kann
man ja mal im Netz eingeben und gucken, mal gucken, was es soll.
Vielleicht gibt es in Zukunft auch ein Lego-Emoji bei Twitter, aber wir danken erstmal für deine Zeit. Daniel, hast du noch was?
Passt, cool. Ne? Vielen Dank, lieber Kai. Wir hören uns und sehen uns hoffentlich.
Alles klar.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.